ARD Sounds.
Es ist Donnerstag, der 2. Juli. Einen schönen guten Morgen.
Moin.
Wir haben keine frischen Brötchen mitgebracht, aber...
So ein bisschen Mett und Zwiebeln würde ich jetzt auch nehmen, du.
Willst du eine Mett-Gala hier draus machen?
Ja. Komm, lass uns eine Met-Gala machen.
Frische Ergebnisse haben wir stattdessen dabei aus der WM-Nacht. Wir sind mittendrin in den 16-Finalspielen. Ganz frisch gerade eben ins Achtelfinale eingezogen. Die USA, also auch der dritte Gastgeber, hat es in die nächste Runde geschafft. Dazu heute Nacht auch Belgien mit ganz viel Drama. Und gestern Abend ja auch schon die Engländer mit einem überragenden Harry Kane. Was war dein Highlight der letzten Stunden?
Der Stadion-DJ. Ich weiß nicht, mit welchem Ohrwurm ich heute ins Bett gehe. Entweder Wonderwall oder doch West Virginia.
Aber es sind immer wieder die gleichen, ne?
Country. Ja, aber irgendwie brennen die sich mittlerweile so richtig in mein Gehirn ein.
Unkaputtbar ist das.
Ich verbinde sie jetzt schon mit Mannschaften.
Wir sprechen gleich drüber, genauso wie kurz über das deutsche Team und den Stand bei der Trainerdiskussion und einen Ausblick auf den WM-Tag heute. Den gibt es natürlich auch noch. Das alles jetzt im Sportschau WM-Update mit Lisa Tellers und Tobi Schäfer. Ja, 10 von 16 Sechzehntelfinalspielen liegen jetzt insgesamt hinter uns. Sag das mal zweimal schnell hintereinander.
10 von 16 Sechzehntelfinalspielen.
So ungefähr. Zuletzt schafften die USA eben den Sprung in die nächste Runde durch das 2:0 in San Francisco gegen Bosnien und Herzegowina. Der Fußballhype in den USA geht weiter.
Ja, es ist witzig, ne? Also sie müssen noch so ein Stück weit, habe ich das Gefühl, das Spiel lernen, verstehen, wann Abseits ist und dass man dann... das Tor nicht bejubeln sollte, aber ansonsten haben sie, glaube ich, langsam Gefallen dran gefunden an ihrer Nationalmannschaft und auch an dem Fußball und auch völlig zu Recht stehen sie jetzt im Achtelfinale. Das war, finde ich, heute ein sehr, sehr guter Auftritt und das sogar in Unterzahl, aber das besprechen wir jetzt.
Ja, es war sehr dominant wieder in der ersten Halbzeit, kurz vor der Pause dann das verdiente 1:0 durch ihren Top-Torschützen Bellingham. Sein Jubel dann auch speziell, es war ein Gruß an Basketball-Superstar LeBron James.
Ja, das sagt auch viel aus, ne? Wenn ein Fußballer sich bei einem Basketballer den Torjubel abschaut. Aber
ja,
gut.
Ja, LeBron James bestimmte da ja jetzt die Schlagzeilen, weil er ja aufhört bei den LA Lakers mit zarten 41 Jahren. Und wir sprechen über den bosnischen LeBron James, das ist nämlich Edin Dzeko. Spielte leider gar keine Rolle in möglicherweise ja seinem letzten Länderspiel, man weiß es nicht so genau, wurde nach 50 Minuten ausgewechselt mit 17 Ballkontakten und keinem Torschuss.
Ja, sah auch aus, als hätte er eine leichte Verletzung, also da bangen jetzt auch alle Schalke-Fans natürlich bitter, wenn du dich wahrscheinlich so dann von dieser großen Bühne verabschiedest.
Hoffnung gab es dann aber für die Bosnier in der 63. Minute. Da gab es die rote Karte für Bellingham, für den Torschützen, nach einem heftigen, aber unabsichtlichen Foul mit sehr fiesem Trefferbild. Das sah schon nicht so gut aus. Der VAR hat eingegriffen und die Entscheidung war dann rote Karte.
Ja, bitter natürlich. Irgendwie ein tragischer Held macht erst das Tor, wird dann tatsächlich auch von den bosnischen Spielern so ein Stück weit aufgebaut und getröstet. Ging ihm natürlich auch nah. Ja, ist halt schwierig. Sieht wirklich fies aus, aber er macht es natürlich nicht mit Absicht und sieht natürlich auch nicht, wo er seinen Gegenspieler trifft. Ja. Vertretbar, aber irgendwie aus Spielersicht auch hart dann. Ne?
Bosnien konnte die Überzahl dann nicht nutzen, auch nicht durch die Hereinnahme von Haris Tabakovic, der seinen ersten und ja einzigen WM-Einsatz bekommen hat. Denn in der 82. Minute haben sie den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht.
Tillman! Again! Malik Tillman! 2-0 United States!
Toller Freistoß von Malik Tillman zum 2:0.
Ja, vielen Dank, sagt er, für die Mithilfe an die bosnische Mauer, wenn man das Mauer nennen kann, die einfach nicht hochspringt. Bei den doch sehr großen Spielern wäre da wahrscheinlich ein kleines Hüpfen auch schon genug gewesen, um vielleicht diesen Freistoß zu blocken. Aber wir gönnen es natürlich Malik Tillman, der... dann ja sozusagen die USA damit natürlich ins Achtelfinale schießt.
Der Achtelfinalgegner wurde vorher ermittelt und zwar beim Spiel Belgien gegen Senegal. Und dieses Spiel begann irgendwie als eindeutige Angelegenheit und wurde zu einem Krimi mit einer Pointe, die man im Senegal, glaube ich, nicht glauben kann. Und dem Ergebnis, dass Belgien im Achtelfinale steht.
Wie kann das sein? Ja, Fußball hat uns mal wieder gezeigt, er ist manchmal unberechenbar und manchmal auch ein bisschen gemein, weil bis zur 86. Minute hat, glaube ich, niemand gedacht, dass Belgien dieses Spiel noch gewinnen wird. Die lagen immerhin mit 0:2 hinten und dann haben sie das tatsächlich noch komplett gedreht.
Ja, der Reihe nach, Senegal wirklich besser im Spiel und dann mit den beiden von dir angesprochenen Toren.
Mané. Könnte flanken, tut das auch in der Mitte, der Kopfballpfosten und Tor für den Senegal! Langer Ball. Achtung, Ballannahme. Saar frei vor dem Tor. Und dann ist der Ball drin. Tor Ismail Assar.
Ja, und was für ein wunderschöner Treffer, ne? Der zweite. Also schöne Ballannahme, schön mitgenommen und dann der Abschluss. Also das kann sich sehen lassen. Ich meine, er hat ja auch seine Torjägerqualitäten in der Premier League und aber in der Conference League unter Beweis gestellt. Er ist ja mit Olli Glasner Conference League-Sieger geworden und da Torschützenkönig. Also der kann auf jeden Fall was.
Ohne Torschütze zum 1:0. Diarra ist ja vom FC Sunderland und es war jetzt bei der WM schon der 5. Torschütze vom FC Sunderland. Nur PSG liefert mehr Torschützen bei dieser WM.
Das ist stark. Als Aufsteiger, ja. Die haben auf jeden Fall ein paar gute Leute.
So, dann führt Senegal also mit 2:0 und du hast von Belgien wirklich sehr, sehr wenig nur gesehen. Und dann so nach einer Stunde wurden auch noch De Bruyne und Doku ausgewechselt. Spätestens da habe ich gedacht, okay, das sind ja auch zwei so Unterschiedsspieler. Wenn die jetzt schon nicht mehr dabei sind, wie soll Belgien das noch drehen?
Aber dann können sie halt eben auch Lukaku einwechseln. Ne? Das ist dann vielleicht aber auch, ich würde sogar sagen, mit einer der Gamechanger gewesen, weil der dann eben diesen Anschlusstreffer macht, dieses wichtige Tor, was nochmal so ein Stück weit diese Initialzündung dann auch war, dass Belgien vielleicht nochmal dran geglaubt hat. Und ja, da stand er halt auch eben einfach richtig.
86. Minute und 3 Minuten später der Ausgleich für Belgien.
Thomas Meunier, rechte Seite, Lukaku, Tor! Tor für Belgien! 86. Minute!
Flanke in den 16er rein, Tor! Für Belgien! Tor für Belgien! Ciao, kommt da raus und segelt am Ball vorbei.
Ja, und vor allem dieses 2:2 durch Thielemans war halt bemerkenswert, weil es aufgelegt wurde von Trossard. Und diese beiden, die hatten sich, bevor Belgien die Tore geschossen hat, während des Spiels irgendwie sind sie fast an den Kragen gegangen.
Angebieft, sagt
ja,
man doch.
Ne? Also da spätestens auch da hast du gedacht, da stimmt ja wirklich gar nicht. Das Team lebt überhaupt nicht. Aber vielleicht ist es jetzt genau das Gegenteil. Es lebt dann offenbar doch.
Ja, das ist ja das Witzige, wie man die Geschichte dann am Ende auch irgendwie drehen kann. Ne? Wenn sie es verlieren, sagt man, okay, es stimmt im Team nicht und die beefen sich auf dem Feld an. Jetzt gewinnen sie es und du kannst sagen, ey, die leben und die wollen nochmal und beefen sich deswegen an, um sich wach zu rütteln. Also es ist ja dann auch, ja, verrückt ein Stück weit. Du kannst die Geschichte eben so drehen, wie du sie am Ende dann brauchst. Und ja, dann muss man sagen, hat er gut vorgelegt und sie lagen sich dann ja auch wieder beim Torjubel in den Armen. War ja auch ein schönes Bild.
Und Thielemans dann auch in einer der Hauptrollen bei der entscheidenden Szene des Spiels, in der Verlängerung dann, kurz vor Ende der Verlängerung, gibt es eine Riesenchance für Dodi Lukebakio, die er vergibt. Aber in dieser Entstehung dieser Chance gab es dann einen Foul an Thielemans. Der Videoschiedsrichter hatte darauf aufmerksam gemacht. Der Schiedsrichter hat sich das sehr lange angeguckt und entschieden, es gibt den Last-Minute-Elfmeter für Belgien. Und die Senegalesen sind sich vorgekommen wie im falschen Film, weil das haben sie, kennen sie ja vom Afrika-Cup, da gab es auch einen späten Elfmeter gegen sie, gegen Marokko. Damals sind sie ja dann aus Protest vom Platz gegangen. Diesmal glücklicherweise auf dem Platz liegen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Senegalese ist so nach einer kleinen Rangelei auf dem Elfmeterpunkt quasi liegen geblieben, um die Situation noch ein bisschen hinauszuzögern. Also das hatte auch viel Unsportliches, sage ich mal.
Ja, und deswegen habe ich es am Ende dann auch Belgien gegönnt, weil das, wenn ich eins nicht abkann, dann ist es Unsportlichkeit. Und das war so eine Szene, wo ich mir dachte, ach Leute, ey, also das muss es wirklich nicht sein. Ja, auch so dieses in den Nacken schnipsen, dann kriegt er so einen leichten, ja, so einen Rempler oder mit den Ellenbogen und fällt 5 Sekunden später, nachdem er diesen Ellenbogen kassiert hat und bleibt dann 3 Minuten liegen. Das kann ich nicht leiden und deswegen sage ich Karma und deswegen geht der Ball auch rein.
Genau, irgendwann konnte Thielemans dann zum Elfmeter antreten.
Thielemans läuft an, mit rechts wird er schießen und trifft Tor!
Und Belgien damit also im Achtelfinale. Das können sie, glaube ich, selber jetzt kaum glauben, wie das passiert ist.
Ja, und du hast es ja gerade eben schon angesprochen, der Senegal jetzt raus. Und man hatte so ein bisschen Flashbacks, ne, auf, ja, Richtung Afrika-Cup. Und da haben wir eine Cook-Empfehlung für euch, nämlich in unserer ARD-Mediathek. Denn da wurde der Afrika-Cup und das Finale zwischen Marokko und Senegal nochmal aufgearbeitet. Der Senegal hatte das ja gewonnen mit 1:0, dann nachher am grünen Tisch dann doch Marokko. Und aktuell wird das Ganze noch vor dem Internationalen Sportgerichtshof verhandelt. Also vielleicht darf sich der Senegal dann doch wieder Afrika-Cup-Meister nennen. Was genau passiert ist und vor allem warum, das haben unsere Kollegen Yannick Schlüter und Lukas Schellmer recherchiert. In der ARD-Mediathek ist die Doku Spiel ohne Sieger zu sehen. Also die zeigt auch unter anderem das Bild eines Fußballverbandes, der ja rund um dieses Finale dann doch so ein bisschen im Chaos im Moment versinkt. Also klickt euch da gerne mal rein, sehr interessant.
Ein Spiel mit Sieger hatten wir dann gestern noch am frühen Abend in einem anderen 16-Finale und da ist England weitergekommen. No Kane, no Gain ist im Prinzip das Motto bei den Engländern. Die Engländer drehen das Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo nach 0-1 Rückstand in ein 2-1 durch zwei Tore von Harry Kane. Ich fand, das war so eines der Top 5 Spiele dieser WM bisher. Da war wirklich alles drin, also ganz viel Tempo, Leidenschaft, Spannung und zwar von beiden Teams. Also Wir haben ja auf der einen Seite den Underdog, die Demokratische Republik Kongo, die haben sich aber so herausragend mutig und griffig und frech und auch nicht ungefährlich präsentiert und England als Favorit auch nicht schlecht gespielt, ne? Also das war jetzt auch nicht eine Leistung, wo du enttäuscht warst.
Nee, und eigentlich genau das, was wir gestern ja auch schon so ein bisschen rausgearbeitet haben. Es war am Ende dann auch eine Willensleistung von England, auch mit spielerischer Klasse dann, aber es zeigen dann auch die Daten 60% gewonnene Zweikämpfe. Also diese Intensität bei England, die ist da, dieser Wille und dann aber eben auch 16-7 Torschüsse. Also sie erspielen sich dann auch die Chancen. Und man sieht so ein Stück weit das neue England und deswegen haben wir die beide ja auch auf dem Zettel, die Engländer. Und dann fühlen wir uns natürlich jetzt auch ein Stück weit bestätigt, auch dass Harry Kane den Doppelpack macht.
Wobei sie natürlich erstmal zittern mussten, früher Rückstand in der 7. Minute durch Chipenga und in der ersten halben Stunde auch zum Beispiel Harry Kane so gar nicht im Spiel. Da hast du gemerkt, wenn Harry Kane nicht im Spiel ist, dann ist ganz England irgendwie nicht so richtig im Spiel.
Ja, sie hatten ja sogar noch das 2-0 auf den Fuß, treffen dann nur den Pfosten. Also das hätte dann schon auch nochmal in eine andere Richtung gehen können. Unter anderem hat Harry Kane aber auch keinen Elfmeter bekommen. Auch da wird es bestimmt auch nochmal Diskussionen geben, weil Harry Kane habe ich so nicht als unsportlich oder so im Kopf. Weißt du, also so eine Schwalbe, das passt irgendwie nicht zu ihm. Deswegen, da war schon auch ein Kontakt da vom Torhüter. Sie hätten es vielleicht schon eher dann in ihre Richtung drehen können.
Du sprichst einen Torhüter an. Die Demokratische Republik Kongo hatte einen herausragenden am gestrigen Abend. Und zwar heißt der Mann Lionel Mpazi. Herausragend gehalten und das hat auch unserem Reporter André Siems gefallen.
Schon wieder Mpazi ist da. Dieser Mpazi macht uns dermaßen Spasi.
Mpazi macht uns Spasi. Okay.
Dann aber zweite Halbzeit und ein ganz entscheidender Move von Trainer Thomas Tuchel, von Englands Trainer Thomas Tuchel, der Anthony Gordon eingewechselt hat und der hat dann beide Tore vorbereitet. 75. Minute, erster Ausgleich durch Harry Kane per Kopf und da sieht man mal, welche Klasse Harry Kane hat. Er steht gar nicht richtig zum Ball und geht dann noch so einen kleinen Schlenker zurück, um dann den Kopfball zu setzen. Also das schaffen nicht viele so.
Ja, und ich fand das zweite dann fast noch einen Ticken weltklassiger. Das gibt das Wort. Ich habe es jetzt erfunden. Einmal da auch einfach sieht, er geht eigentlich quasi vom Tor weg, sucht sich seinen Platz, weil er eben von drei Abwehrspielern so ein Stück weit umsingelt ist, ist dann eigentlich in keinem guten Winkel und macht das Ding halt einfach trotzdem rein. Und das ist halt wirklich Wahnsinn.
Umringt von vier Gegenspielern auch noch. Das gefiel auch den Kollegen der BBC.
Gordon works it to Kane in the D. Kane finds a position.
Ja, 86. Minute war das, der Siegtreffer für die Engländer durch Harry Kane, der dann nach dem Spiel noch mehr aufgefallen ist. Es gab einen Spielerkreis und Harry Kane hält die Ansprache. Haben wir jetzt bei der Deutschmannschaft zum Beispiel auch noch nicht gesehen, sowas, ne?
Ne, wir suchen ja nach Elfmeterschützen.
diese Ansprache von Harry Kane, die hat auch unserer Kollegin Stefanie Bartschik gefallen. Die war nämlich auch als Reporterin im Stadion und hat uns danach mal eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, es war für mich einer der emotionalsten Momente nach dem Spiel. Harry Kane, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, für den wir auch langsam die Superlative ehrlicherweise ausgehen, hat sich in den Kreis gestellt und hat seine Jungs dann nochmal so richtig motiviert und ich glaube auch gesagt, was das hier für ein hartes Stück Arbeit gewesen ist. Und dann sind die in die Kurve, sind die dahin, wo die England-Fans standen, wobei man ja sagen muss, in diesem großen Stadion in Atlanta waren überall England-Fans, aber sie standen eben in einer Kurve und dann ist Harry Kane nach vorne gesprintet und hat da einmal laut geschrien und ganz viel auch rausgeschrien in dem Moment, Anspannung, Adrenalin, alles hat da, glaube ich, gekickt bei ihm, bin mir relativ sicher, denn es war ein wahnsinniges Spiel und auf der anderen Seite bei der Demokratischen Republik Kongo da war eine Enttäuschung da, ja klar, aber auch ganz, ganz viel Stolz, denn man muss sich vorstellen, die sind jetzt das erste Mal seit 52 Jahren wieder bei der WM dabei gewesen, haben hier richtig abgeliefert, leidenschaftlich gekämpft und vielleicht für euch noch zur Info, das war für mich wirklich herzerwärmend, habe mich mit einem Reporter hier, der Kongolesen, unterhalten und der hat gesagt, wir haben 116 Millionen Einwohner, 100 davon sitzen vor dem Fernseher, bei den Public Viewings, gucken zu und unterstützen heute unser Team. Und ich glaube, die werden die Mannschaft auf jeden Fall mit offenen Armen empfangen und sagen, hey, habt ihr gut gemacht. Und ja, der Favorit ist weiter. Also nicht alle Favoriten fliegen bei dieser WM im 16. Finale raus. Kann ich dann nur nochmal abschließend sagen.
Aua, ja. Das tut weh, Steffi. Danke.
Ja, aber ganz großen Respekt wirklich nochmal an beide Mannschaften. So macht Weltmeisterschaft wirklich Spaß. Vor allem dann auch die Stimmung im Stadion nach dem Spiel. Die englischen Fans haben gefeiert. Und dann kommt auch noch hier Wonderwall.
Es wird, glaube ich, der neue WM-Song der Engländer. Also, der begleitet sie, glaube ich, ziemlich weit in diesem Turnier.
Fantastische Atmosphäre in Atlanta, die Heimat von Coca-Cola ist das übrigens. Ich vermute, die Engländer werden zu was anderem gegriffen haben nach dem Spiel.
Ich glaube auch.
Und ja, jetzt gucken wir mal nach vorne. Erstmal gucken wir auf die Torjägerliste. Harry Kane ist mittendrin im Rennen um den goldenen Schuh. Kane interessiert's sehr. Also das ist wirklich,
jetzt haust aber heute
das ist das Who is Who der Topstars. Mbappé und Messi, 6 Tore. Dann haben wir Haaland und Kane mit 5 Toren und dann Dembélé und Vinny Junior mit jeweils 4 Toren. Und alle Spieler sind noch im Wettbewerb.
Ja, und ich habe ja gestern auch predicted, dass Kane da nochmal den goldenen Schuh angreifen wird. Also ich glaube, das wird ein heißer Tanz da ganz vorne.
Der nächste heiße Tanz für die Engländer ist das Achtelfinale gegen Mexiko in Mexico City in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr. Keine sehr günstige Fußball-Guckzeit. Deswegen hat Thomas Tuchel auch gesagt, ich bitte die Eltern, schreibt euren Kindern eine Entschuldigung und lasst sie Fußball schauen. Sie werden noch genug in die Schule gehen, aber WM ist nur alle 4 Jahre. Wir haben ein großes Spiel in Mexico City. Da brauchen wir die Unterstützung von jedem, vor allem von den Kindern.
Ja, und das wird wirklich ein heißer Tanz, weil wir haben schon drüber gesprochen, dieser Heimvorteil von Mexiko, der hat sich auch wieder gezeigt jetzt im 16. Finale. Nochmal ein letztes Mal im Aztekenstadion, also zumindest vorerst letzten Mal. Oh ja, also das wird nochmal wirklich ein Brett für England.
Ja, aber dass Thomas Tuchel da zum Schuleschwänzen aufrufte.
Macht ihn sympathisch,
ja,
glaube ich.
Ja, ihm ist die PISA-Studie offenbar total egal. Apropos PISA-Studie, lass uns doch mal kurz über Deutschland reden und nochmal ganz kurz auf die deutsche Mannschaft gucken. 3 Nächte haben wir jetzt drüber geschlafen. Nach dem Ausscheiden der DFB-Elf aus dem Turnier, das deutsche Team mittlerweile völlig aufgelöst in alle Himmelsrichtungen. Und die Spekulationen um die Zukunft von Julian Nagelsmann, die gehen natürlich fleißig weiter. Laut einigen Medienberichten deutet sehr viel oder immer mehr darauf hin, dass es nicht weitergeht mit Nagelsmann und dass Jürgen Klopp tatsächlich die neu gewollte Lösung ist.
Ja, wir haben ja gestern schon mit unserem Folgentitel klar gemacht, was wir wollen mit Fan-Klopp-Nationalmannschaft. Hast du übrigens hingelegt uns diesen Folgentitel, also Props auch nochmal an dieser Stelle.
Von Jürgen Klopp selbst übrigens, ja. Auch in seinem Einsatz jetzt als Experte, kein einziges Wort. Das ist natürlich wahrscheinlich eine Absprache, dass er sich dazu jetzt erstmal nicht äußert. Ist natürlich auch wirklich eine schwierige Situation, dass er da als Experte jetzt so nah dran ist am Turnier. Aber unser Experte, unser Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger, der vermutet, dass das was wird mit Jürgen Klopp.
Ich glaube, dass es passieren wird. Natürlich ist es noch nicht sicher alles, aber ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich so passieren wird. Und natürlich ist es auch so, wenn Jürgen Klopp Bundestrainer werden sollte, wird er natürlich auch so Hausmacht natürlich auch reinbringen da. Also die DFB ist ja schon in einer Not und ich habe so das Gefühl, dass es passieren wird, ja.
Ja, er hat halt auch einfach die Aura, ne, Jürgen Klopp. Ich habe das jetzt auch mal beobachtet bei seinen Einsätzen. Diese ganzen Superstars kommen zu ihm und Armin, also unter anderem auch ein Messi, ja. Also das ist halt einfach nochmal ein anderes Standing, was er hat und einfach eine andere Ausstrahlung, die er auch mitbringt und ein Stück weit vielleicht auch Deutschland wieder ein bisschen mehr Glanz bringt und halt eben auch diese Aura, die uns leider verloren gegangen ist in den letzten Jahren.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Genauso wie heute am nächsten WM-Tag, da gucken wir jetzt auch noch drauf, heute die nächsten 3 Sechzehntelfinalspiele und es geht los mit Spanien gegen Österreich um 21 Uhr in Los Angeles, live im Ersten. Das erste von 2 europäischen Duellen heute, das andere ist dann Portugal-Kroatien und im Achtelfinale treffen dann die Sieger dieser beiden Partien aufeinander. Wir beginnen mal mit Spanien-Österreich. Das ist ja schon jetzt auch der Blockbuster heute, ja, ne? Um 21 Uhr im Ersten. Worauf freust du dich da am meisten?
Boah, ich finde erstmal die Begegnung sehr spannend, weil ich glaube, ich das Spiel enger erwarte, als man jetzt vielleicht von den Namen her erwarten würde. Und ich bin gespannt, wie viel Österreich aus diesem Last-Minute 3:3 irgendwie auch noch an Energie und Positivität ziehen kann. Und ob sie da wirklich den Spaniern ein Beinchen stellen können, weil die haben jetzt auch nicht alles kurz und klein geschossen in ihrer Gruppenphase und mich auch noch nicht so komplett abgeholt.
Aber sie stehen hinten halt dicht, ja, ne? Also kein Gegentor bei den Spaniern. Überhaupt erst 13 gegnerische, ja, Torschüsse zugelassen. Die haben halt einfach dieses Abwehrbollwerk mit Cubarsí und Laporte. Das matcht super gut. Spanien ist seit 35 Länderspielen ungeschlagen. Das sind 2,5 Jahre. Ich sehe einfach aktuell maximal die Franzosen, die die Spanier schlagen können.
Ich bin gespannt, ob sie Lamine Yamal in den Griff kriegen könnten und können. Ich glaube, es wird auf Conny Leimer auch so ein Stück weit hinauslaufen. Bin ich gespannt auf das Duell. Ich glaube auch, dass Spanien sich am Ende durchsetzen wird, aber ich glaube, es wird vor allen Dingen Arbeit.
Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften flog Spanien übrigens immer im ersten K.O.-Spiel raus und jetzt beide Male im Elfmeterschießen. Also es kommt in den besten Familien vor, dass man mal im Elfmeterschießen in der ersten K.O.-Runde ausscheidet. Besonderes Spiel natürlich für David Alaba jetzt, nach 5 Jahren Real Madrid nochmal gegen seine Wahlheimat. Er wechselt ja jetzt möglicherweise zur AC Mailand, weiß man noch nicht so genau. Ja, mal gucken, wie das ausgeht für die Österreicher gegen Spanien. Dann um 1 Uhr mitten in der Nacht in Toronto Portugal gegen Kroatien. Mhm. Quasi dann das andere europäische Duell. Und das ist natürlich Cristiano Ronaldo gegen Luka Modric.
Also, Duell der All-Stars.
Das könnte auch WM 2014 sein.
Ja, irgendwie schon, ne? Und ich bin gespannt, welcher dieser Altstars besser drauf ist an diesem Abend. Ronaldo wartet ja übrigens noch auf seinen ersten Treffer in einem WM-KO-Spiel. Da bin ich auch mal gespannt. Der ist ja doch sehr ehrgeizig und hat immer wieder so ein bisschen, wie sagt man, diesen Willen und irgendwie diesen Antrieb, sich dann doch nochmal irgendwie alles zu beweisen und der ganzen Welt natürlich. Deswegen bin ich gespannt, ob er nochmal einen raushauen wird.
Den wurmt natürlich total, dass er nicht mit dabei ist beim Rennen um die meisten WM-Tore aller Zeiten. Er steht bei 10, da kann er glaube ich auch Messi und Mbappé von nicht mal mit eingreifen. Er hat jetzt bei dieser WM auch eigentlich nur gegen Usbekistan geglänzt, sonst ist er irgendwie mehr Fremdkörper. Die Portugiesen dagegen allerdings sehr stabil in der Defensive, haben auch erst ein Gegentor bekommen. Also präsentieren sich schon ordentlich und müssen halt weiter diesen Spagat schaffen, Ronaldo irgendwie mitzuschleppen, aber vielleicht ist es jetzt wieder ein Spiel für ihn. Ja, und auf der anderen Seite die Kroaten, klar, da ist Luka Modric auch nicht alles. Ich bin gespannt, ob zum Beispiel Luka Vucevic nochmal eine Chance kriegt. Wir haben ja die ganze Bundesliga-Saison immer über ihn gesprochen. Jetzt bei der WM hat er die ersten beiden Spiele gespielt, dann hat Kroatien von Dreier- auf Viererkette umgestellt. Und er saß erstmal nur noch draußen. Immerhin hat er jetzt wohl Planungssicherheit, was den Verein angeht. Der Wechsel nach Brighton ist laut Medienberichten fix.
Ja, und ich bin gespannt, ob sie es dann auch schaffen, mal diesen Umbruch jetzt im kroatischen Team einzuleiten. Die sind ja doch auch schon sehr alt. Ist bestimmt auch ganz gut, wenn sie jetzt mal die Jüngeren ranlassen können. Und ich bin gespannt, ob Kroatien, weil sie für mich als Einheit auch wirken, vielleicht sogar Portugal so ein Stück weit ein Beinchen stellen kann. Ich gehe mit Kroatien an dieser Stelle und glaube, dass die das machen.
Ich sag dann mal aus Prinzip Portugal, aber ich glaube, es wird ein super enges und interessantes Spiel, da um 1 Uhr nachts in Toronto. Und dann haben wir das dritte 16. Finale von heute, das ist dann ja aber auch eigentlich schon morgen, denn es ist erst um 5 Uhr in Vancouver, live im ZDF, Schweiz gegen Algerien. Und ich dachte eigentlich, die Schweizer sind schon gar nicht mehr im Turnier, aber die hatten einfach nur 8 Tage Pause.
Die längste übrigens ever.
Nach der Vorrunde, ja. Und dürfen dann jetzt endlich wieder ran und sind natürlich favorisiert gegen Algerien, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Wird auch da ein spannendes Duell. Sie spielen die Schweizer gegen den Ex-Trainer. Ich meine, immerhin, der hat 15 Spieler zum Debüt quasi verholfen in der Schweizer Nationalmannschaft. Also bestimmt auch besonderes Aufeinandertreffen am frühen Morgen. Und ja, man muss sagen, die Schweiz mit Mansambi, auf jeden Fall einen neuen Shootingstar, der uns auch hier begeistert hat, an 4 von 7 Toren beteiligt. Die haben so das Momentum schon auf ihrer Seite und mit Granit Xhaka natürlich auch einen Leader. Und dementsprechend, glaube ich, wird er auch ein Stück weit die Schweiz ins Achtelfinale führen.
Ja, mir sind es zu viele Transfernebengeräusche bei den Schweizern. Da stellt sich aktuell gefühlt bei jedem Spieler die Frage, wo geht der eigentlich hin? Also Mansambi, klar, da ist Newcastle irgendwie der heißeste Anwärter. Bei Granit Xhaka steht im Raum, Chelsea, dass er nach Chelsea geht, zu Xabi Alonso, zu seinem Trainer in Leverkusen. Nico Elvedi ist auch einer, der vielleicht nach Leeds geht. So, das ist natürlich aus Gladbacher Perspektive sehr interessant, was passiert mit ihm. Das könnte ja zu
Ablenkung
führen. Und dann ist es eine Chance für Algerien, die zwar, ja, die sind ja nur als einer der besten Gruppen Dritten weitergekommen, haben jetzt nicht super überzeugt. Aber du hast den Trainer Petkovic angesprochen, der kennt die Schweizer. Vielleicht Total. Hilft das weiter.
Ja, der hat auf jeden Fall Inside-Infos und weiß, was seine Mannschaft da erwarten kann. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall auch ein enges Spiel, wo die Schweiz sich dann am Ende trotzdem durchsetzen wird. Ich gehe mit der Schweiz.
Das dann also in der kommenden Nacht und diesen Podcast gibt's dann morgen früh wieder. Das WM-Update. Bis morgen.
Jo, viel Spaß. Bis morgen.